Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärntencard hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärntencard ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Hallo und herzlich willkommen beim Corona Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und bevor es losgeht, eine Durchsage in eigener Sache. In diesen außergewöhnlichen Zeiten sind seriöse und gesicherte Informationen umso wichtiger. Daher können Sie die Kleine Zeitung digital und das E-Paper jetzt für 6 Wochen gratis testen. Alle Informationen dazu finden Sie unter abo.kleinezeitung.at. Und jetzt darf ich wieder unseren Experten, den Infektionsspezialisten Dr. Bernhard Haas von den Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaften bei mir begrüßen. Hallo, Herr Dr. Haas.
Schönen guten Tag, Frau Krause.
Wir haben uns heute einen Podcast vorgenommen, in dem wir Leserfragen beantworten wollen und haben nämlich über meine E-Mail-Adresse sonja.krause@kleinezeitung.at einige Leserfragen erreicht, die, so denken wir, auch für alle anderen Hörer interessant sind. Als erste Frage oder als erstes Thema wollen wir uns etwas vornehmen, was vielleicht viele von uns auch selbst schon im Supermarkt oder in anderen öffentlichen Orten beobachtet haben. Immer mehr Menschen tragen Einweghandschuhe, wenn sie einkaufen gehen oder nach draußen gehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sinnvoll ist das? Kann ich mich dadurch tatsächlich vor einer Ansteckung schützen? Oder ist es vielmehr so, wie uns eben ein Leser geschrieben hat, dass Handschuhe eher ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln und sogar dazu führen können, dass man sich dann eben sogar eher unvorsichtig oder unhygienisch verhält? Herr Dr. Haas, was können Sie denn dazu sagen?
Ja, generell ist zu sagen, dass die normalen Einweghandschuhe, die hier Anwendung finden, die sozusagen uns bekannt sind aus dem Supermarkt oder so, dass die natürlich sehr wohl die Haut schützen vor starken Verunreinigungen. Wenn ich zum Beispiel irgendetwas angreifen muss, wo ich mit grobem Schmutz und so weiter rechnen muss. Aber diese Handschuhe sind fast nie wirklich virusdicht, wenn das nur einfache Einweghandschuhe sind. Und das heißt, über eine längere Zeit können dann Mikroorganismen theoretisch auch diese Handschuhmembran durchdringen. Das wird aber weniger sozusagen das Problem hier sein, weil ich ja über die Haut, die sozusagen darunter liegt, über die Haut der Hände, das Virus eh nicht aufnehmen kann. Was aber das Wichtige ist, dass Handschuhe beim Träger sehr, sehr häufig sozusagen zu einer falschen Sicherheit führen. Das heißt, man denkt, man hat Handschuhe an und damit ist man vor allem geschützt. Dass aber eigentlich die Hände, ganz egal, ob sie nun einen Handschuh tragen oder nicht, also ob es die bloßen Hände sind oder die behandschuhten, geschützten Hände, eigentlich ja nur die Überträger des Virus sind, das wird von den meisten Menschen nicht mitbedacht. Wie wir schon öfters gehört haben, ist ja der Übertragungsmodus, der hauptsächliche Übertragungsmodus von SARS-CoV-2, die direkte Übertragung von Tröpfchen. Das heißt, der Erreger wird von einem infektiösen Tröpfchen aus dem Respirationstrakt zum anderen übertragen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass ich einen Zwischenschritt habe über unbelebte Oberflächen. Und das wäre dann zum Beispiel die Türklinke oder die Stange vom Einkaufswagen oder andere, wie man in der Medizin sagt, unbelebte Oberflächen. Und da kommt nun der Handschuh ins Spiel, weil mit der behandschuhten Hand würde ich von diesen Oberflächen jetzt das Virus aufnehmen können. Oder aber auch, wenn ich direkt in die behandschuhte Hand niese sozusagen, dann hätte ich auch Viren da drinnen und mir dann später mit der behandschuhten Hand wiederum irgendwo zu einer Schleimhautoberfläche greife. Wiederum in Gesichtsregion, sprich Mundschleimhaut, also Mundöffnung bei den Lippen sozusagen oder auch Nasenöffnung, Nasenschleimhaut oder auch die Augenbindehaut, die hier sozusagen dann als Eintrittsquellen oder Eintrittspforten für das Virus dienen könnten. Und da ist es sozusagen ganz egal, ob die Viren von einer behandschuhten oder unbehandschuhten Hand übertragen werden. Das ist wichtig zu bedenken. Das Weitere, was ist, ist, dass wenn ich lange, lange Zeit einen Handschuh trage, dass ich natürlich darunter stark schwitze und das und man hat dort ein Milieu von hoher Feuchtigkeit und natürlich eigentlich Körpertemperatur, wo sich eventuell sonst vorhandene Mikroorganismen, ich rede jetzt auch nicht nur von Viren, aber auch von Bakterien und anderen Erregern sozusagen sehr, sehr gut vermehren könnten. Das heißt, das Wichtigste ist einmal, beim Ablegen der Handschuhe muss man eine gewisse Sequenz einhalten, dass man nicht erst sozusagen beim Ablegen die Schmutzpartikel und auch möglicherweise infektiösen Partikel, die sich auf der Handschuhoberfläche befinden, wiederum auf die Hände gelangen in größter Weise. Da gibt es ein eigenes Prozedere und eine Anleitung, wenn man die Handschuhe richtig ablegt. Und das Zweite ist dann, dass man sich trotzdem, wenn man Handschuhe angehabt hat, sich nachher gründlich die Hände wascht oder, wenn es eine Hochrisikosache war, auch die Hände nochmal desinfiziert.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Dr. Haas, ist es ja dann eigentlich gar nicht unbedingt notwendig, Handschuhe im öffentlichen Raum zu tragen, oder?
Ist für normale Tätigkeiten im öffentlichen Raum, wo ich einkaufen gehe, ein Einkaufswagerl mir nehme oder andere Dinge durchführe, überhaupt nicht notwendig.
Die nächste Frage, die uns erreicht hat, betrifft das Thema Swimmingpool. Der Herr, der uns geschrieben hat, beschreibt das so, dass die Familie in einem gemeinsamen Haus, in einem gemeinsamen Haus lebt, wo Großeltern und eben die Familie mit den Kindern zwar mit großem Abstand voneinander leben, aber sie würden natürlich gerne gemeinsam diesen Swimmingpool benutzen, wenn sich jetzt das Wasser erwärmt und das Wetter wieder schöner wird. Und die Frage wäre jetzt, ob denn nachdem die Kinder oder die Familie darin gebadet hat, auch die schon relativ alten Großeltern dasselbe Becken benutzen können. Herr Dr. Haas, was weiß man denn darüber, welche Rolle das Wasser, beziehungsweise in dem Fall Badewasser oder Poolwasser, für die Übertragung des Virus spielen kann?
Ja, die Frage ist insofern noch sehr, sehr schwierig zu beantworten, da es sozusagen über Umweltgewässer und Überlebensfähigkeit dieses Virus noch keine wirklichen guten Untersuchungen gibt. Das heißt, wenn es keine Untersuchungen vom speziellen neuen Coronavirus gibt, dann kann man wieder nur versuchen, aus anderen virologischen Daten Gleichnisse abzuleiten. Das heißt, valide Aussagen sind momentan dazu nicht möglich. Das Zweite ist natürlich, dass gerade im Privatpoolbereich die Möglichkeiten der Wasserentkeimung eine sehr, sehr große Diversität aufweichen. Da gibt es die Möglichkeit von einem Salzwasserpool bis zur Ozonbehandlung, bis zur wahrscheinlich gängigsten Methode mit einer Chlorbehandlung sozusagen. Und das ist alles natürlich mit dabei zu berücksichtigen, auch die Menge des verwendeten Chlors. Das heißt, valide kann man es nicht sagen. Was ich aber schon glaube, wenn es ein normaler, geklorter Swimmingpool ist, nach den Anleitungen des Herstellers, also mit diesen Chlorkonzentrationen, die auch immer wieder gemessen werden. Wenn man auch davon ausgeht, dass der Pool im Freien ist, das heißt, dass wir doch auch eine gewisse UV-Bestrahlung vom Wasser und den Oberflächen haben werden, ist vorab bei, wenn ich sage, es würde eine Stunde Zeitraum vergehen, zwischen dem Zeitpunkt, wo die Kinder den Pool verlassen und die Großeltern dann schwimmen gehen, wäre für mich jetzt ein ausreichender Sicherheitsabstand. Da muss man nämlich auch die Kirche im Dorf lassen, dass man sozusagen dann nur jetzt vor lauter Angst auch überhaupt keine, sage ich jetzt mal, jetzt körperlichen Aktivitäten oder irgendwas macht. Das gilt aber, wie gesagt, nur für den privaten Bereich, wo ich ja alle anderen Einflüsse ausschließen kann. Da weiß ich, dass meine Kinder eigentlich gesund sind. Da weiß ich, dass sie nicht wirklich jetzt sehr, sehr unschön gesagt, irgendwelche Atemwegssekrete absichtlich sozusagen ins Wasser absondern. Sozusagen, das kann ich ja mit meinen Enkelkindern besprechen oder auch das werden die Eltern mit den Kindern besprechen. Und das Gleiche gilt dann auch, dass diese Großeltern, wenn sie dann schwimmen, natürlich versuchen werden, und das ist bei älteren Leuten wahrscheinlich eh sowieso der Fall, dass sie nicht unbedingt jetzt das Wasser vom Pool in Mund und Nase oder Augen bekommen. Und da sind einmal die großen Unterschiede. Das geht jetzt für Kinder untereinander, kann ich das alles nicht einhalten. Das heißt, das ist wirklich nur der Fall. Ich habe hier Kinder, die schwimmen waren. Ich warte eine Zeit lang und dann sozusagen mache ich einen gesetzten Schwimmeinsatz von den älteren Personen, die wirklich darauf dann sorgsam sind, dass sie eben nicht das Wasser, das Oberflächenwasser, wo rein theoretisch Viren sein könnten, in Mund, Nase oder Augen bekommen.
Gut, also ich fasse das nochmal zusammen. Ein zeitlicher Abstand ist auf jeden Fall anzuraten. Sie haben gemeint, eine Stunde wäre so ein Sicherheitsabstand, den man einhalten sollte. Und dann sollten eben die Großeltern auch darauf achten, dass sie jetzt nicht unbedingt untertauchen beziehungsweise Wasser in Auge, Mund oder Nase bekommen. Dann kann man das so praktizieren.
Ja, und ich bin da sehr zuversichtlich, verzeihen, wenn ich da nochmal kurz unterbreche, aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass man hier in Zukunft auch mehr wissen wird, weil natürlich das Thema öffentliche Bäder und Gemeinschaftsbäder schon von großem Interesse ist. Und ich denke, dass da einige Labors jetzt schon an Untersuchungen arbeiten, die sozusagen das Absterbeverhalten der Viren in verschiedenen solchen Situationen, wie sie in öffentlichen Schwimmbädern vorkommen, auch genau untersuchen. Aber zum momentanen Zeitpunkt sind Ergebnisse von diesen Untersuchungen noch nicht bekannt.
Alles klar. Dann hat uns eine weitere Frage erreicht, die wir in diesem Podcast auch schon einmal besprochen hatten, aber die Themen kommen ja immer wieder beziehungsweise verändern sich auch ein bisschen, nachdem jetzt die Leute doch immer wieder mehr draußen unterwegs sind, das Wetter schöner geworden ist, trifft man bei Spaziergängen immer wieder auch Jogger, und uns hat eine Hörerin geschrieben, ihr kommen immer öfters Jogger ohne Mundschutz entgegen, und der Abstand, der da noch eingehalten werden kann, ist vielleicht gerade noch 1,50 Meter, wenn überhaupt. Gleichzeitig gibt es im Freien natürlich Wind und Luftverwirbelungen und so weiter. Und Jogger, das haben wir ja schon mal besprochen, atmen natürlich auch intensiver, stoßen natürlich auch mehr Atemluft aus. Wie gefährlich ist denn jetzt so ein, oder potenziell gefährlich könnte denn so ein Zusammentreffen mit einem Jogger auf vielleicht einem engen Spazierweg sein? Also muss man, wir hatten das ja auch schon mal als Thema, muss man hier besonders vorsichtig sein bei Joggern, denen man begegnet, oder wie würden Sie diese Situation einschätzen?
Also ich glaube auch hier, dass wenn man sich mit Menschenverstand und allgemeinem Verständnis verhält, dass das Risiko wirklich sehr, sehr gering sein wird. Warum kann man das sagen? Natürlich haben Sie recht, dass eine Person, die sich anstrengt, führt heftigere und tiefere Atembewegungen durch. Damit würde auch das Risiko steigen, sozusagen, dass man mehr, wenn der Jogger infiziert ist, das muss man auch davon ausgehen. Und ich glaube auch nicht, dass Leute, die wirklich hochsymptomatisch sind, das heißt wirklich schwere Symptome haben und damit dann auch wirklich sehr, sehr massive Virusmengen ausscheiden, dass die in diesem Zustand noch joggen gehen würden. Das muss man mal als erste Einschränkung sagen. Dann das Zweite ist, wenn er sich sehr anstrengt, dann wird er wahrscheinlich auch doch schneller laufen oder sowas. Das heißt, der Zeitrahmen der Begegnung ist wahrscheinlich bei einem laufenden Menschen und einer anderen Person, die sozusagen auch geht, sehr, sehr gering. Wenn man nun spürt, dass sozusagen der Wind einem entgegenbläst von diesem Jogger her, dann mag das natürlich am Anfang Angst machen oder so, aber natürlich von einer gewissen Entfernung her ist der Wind ja etwas Gutes, weil natürlich der Wind zu einer Verwirbelung und zu einer sehr, sehr starken Verdünnung aller ausgeschiedenen Partikel sozusagen in der Luft sofort führt. Also hat man einen extremen Verdünnungseffekt. Und was man natürlich schon machen kann, wenn man jetzt ängstlich ist oder wenn man irgendwo nicht weiter als diese 1,50 Meter Abstand halten kann, dass man während des Zeitpunktes, wo der Jogger einem passiert, sozusagen, dass man den Kopf wegdreht. Das wird ja auch möglich sein. Und in diesen kurzen Moment, wo man dem Jogger wirklich begegnet, auch vielleicht die Luft anhält und sich wegdreht, dann ist wirklich das Risiko auf ein absolutes Minimum reduziert.
Das ist ein guter praktischer Hinweis. Also man erlebt es ja, dass es oft an sehr schmalen Spazierwegen dann wirklich zu engen Kontakten kommen kann, vielleicht da in dem kurzen Moment eben den Kopf wegdrehen oder die Luft anhalten und so durchtauchen durch eine mögliche Virenwolke, die hinterlassen wird. Dann hat uns noch eine Frage erreicht zum Thema Behandlung von Covid-19. Das haben wir ja auch schon öfter hier im Podcast besprochen. Es gibt ja einige Substanzen bzw. Medikamente, die jetzt erprobt werden in der Behandlung von schwer erkrankten Patienten. Und uns fragt hier eine Pharmazeutin, schreibt sie, ist sie zu einem ganz speziellen Medikament, nämlich zu einem Medikament, das eine sogenannte immunsuppressive Wirkung hat. Das heißt, es ist ein Medikament, das das Immunsystem unterdrückt und das eigentlich bei zum Beispiel rheumatischen Erkrankungen eingesetzt wird. Da gäbe es immer wieder Berichte, dass das auch bei Covid-19 helfen könnte. Jetzt erscheint es ja im ersten Moment ein bisschen widersprüchlich, das Immunsystem zu unterdrücken, wenn der Körper quasi gegen ein Virus kämpft. Was steckt denn da dahinter, Herr Dr. Haas, und welche Erfahrungen gibt es denn mit diesem Medikament? Ich überlasse es jetzt Ihnen, den Namen auszusprechen.
Okay. Um es vorwegzunehmen, das Medikament heißt Tocilizumab, ist ein monoklonaler Antikörper und der Handelsname ist bei uns Roaktembra oder in Deutschland nur Aktembra und ist ein Medikament, das gegen rheumatoider Arthritis im Einsatz ist, sozusagen, nach Indikation. Das nur mal vorweg zur Frage. Zur Immunantwort und zur Pathogenese, warum auch solche Medikamente in Erwogen stehen, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wir haben in der ersten Phase der Erkrankung ja die Virusvermehrung. Das heißt, hier kommt es zu einer starken Vermehrung von Viren im Körper, die dann auch die Entzündungen und die schädlichen Einflüsse sozusagen in den verschiedenen Gewebe des Körpers auslösen. Und hier wäre der Ansatzpunkt sozusagen mit antiviral wirksamen Medikamenten. Das heißt, ich möchte anfänglich die Zahl der Viren möglichst gering halten, indem ich die Replikation, die Vermehrung der Viren beeinflusse, möglichst so beeinflusse, dass ich sie fast verhindern kann, dass also im Endeffekt sehr, sehr wenig neue Viren entstehen. In der zweiten Phase der Erkrankung, die ja dann oft erst am Tag 8 oder sowas nach den ersten Symptomen ist, wo es dann auch oft zu einer deutlichen Verschlechterung der Situation kommt und wo dann viele Leute entweder, wenn sie schon vorher stationär wäre, sozusagen an der Schwelle stehen, ob sie nun sauerstoffbedürftig und auch aufnahmebedürftig auf eine Intensivstation wären. Hier ist sozusagen der Hauptpunkt der Pathogenese, also der Erstehung, der Entstehung der Erkrankung eher in einer überschießenden Immunaktivierung sozusagen. Das ist in der zweiten Phase. Da hat man eine Immunaktivierung im Körper. Man nennt es auch einen Zytokinsturm. Zytokine sind die Botenstoffe, die dann sozusagen im Gewebe von Entzündungszellen abgesondert werden, um andere Entzündungsmediatoren, andere Entzündungszellen wieder sozusagen heranzulocken und herbeizurufen. Und hier kann man sozusagen mit diesen entzündungshemmenden Medikamenten, diesen hochaktiven monoklonalen Antikörpern, sehr, sehr gezielt in diesen Zytokinsturm eingreifen. Das heißt aber, hier muss ich genau wissen, wann ich einsetze. Also das geht nur sozusagen in der Phase 2, in der Phase 2b, wo sozusagen die Host Inflammation Response sehr, sehr stark ist und wo ich eigentlich wiederum die Schäden, die mir die überschießende Immunantwort im Körper anrichtet, möglichst gering halten möchte. Und hier laufen eben verschiedene Studien mit diesen hochwirksamen immunbeeinflussenden Substanzen. Das wäre eben das Tocilizumab. Aber es laufen andere Studien auch mit Sarilumab, das ist das Kevzara, oder mit Cilduximab. Das sind alles, man nennt sie auch Biologika, also hochaktive Stoffe, die im Immunsystem eingreifen. Aber hier sind sozusagen alle Bücher noch nicht fertig geschrieben und auch noch lange nicht geschlossen. Hier muss man erst wirklich die Ergebnisse der laufenden Studien abwarten.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da geht es jetzt nicht mehr primär darum, das Virus zu bekämpfen mit diesen Mitteln, sondern darum, das Immunsystem des Menschen quasi wieder ein bisschen zu dämpfen oder in die Balance zu bringen und dieser überschießenden Immunantwort Herr zu werden. Das wäre quasi der Einsatz dieser Medikamente.
Vollkommen richtig zusammengefasst, ja.
Dann hat uns noch eine Frage erreicht. Da geht es um die Frage, es gibt ja jetzt doch schon ein paar Menschen, die eben eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben und die damit als Genesene gelten. Welchen Umgang soll man denn jetzt mit diesen genesenen Personen haben? Also sind die jetzt quasi ganz ausgenommen von all den Maßnahmen, die jetzt beschlossen werden? Darf man mit denen ganz normalen Umgang pflegen? Darf man denen die Hände schütteln? Oder wie ist das einzuschätzen? Wie mit quasi Covid-19 Überlebenden mehr oder weniger, wie dürfen die sich im Alltag wieder verhalten oder bewegen?
Also auch hier gilt, dass sozusagen der Wissensstand bezüglich der Immunität, die beim Durchmachen einer Covid-19-Erkrankung entsteht, noch nicht ausreichend ist. Das ist zwar sozusagen nicht, wie soll ich das jetzt gut ausdrücken, da werden die Hörer nicht zufrieden sein mit dieser Antwort, aber es macht auch andererseits keinen Sinn, irgendwelche unbewiesenen und noch nicht irgendwelche Tatsachen zu behaupten, die noch nicht mit dem Stand der Wissenschaft abzugleichen sind oder die schon wissenschaftlich untersucht worden sind. Man kann wiederum nur die Gleichnisse von anderen Viruserkrankungen herziehen. Das wurde schon öfters gesagt und das wird natürlich auch immer wieder auch von anderen Stellen angegeben. Es ist davon auszugehen, dass eine durchgemachte Viruserkrankung mit einer Antikörperproduktion sozusagen im Körper einhergeht und dass diese produzierten Antikörper wahrscheinlich, soweit kann man das momentan interpretieren, wahrscheinlich eine Immunität hinterlassen wird. Man weiß nicht, ob das bei allen Menschen eintritt oder ob das nur bei 90% der Menschen eintritt oder ob das nur 85 sind oder wie auch immer. Das heißt, das weiß man schon mal nicht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, man weiß nicht, wie lange diese mögliche schützende Immunität nachher anhalten wird. Das kann sein 3 Monate, das kann sein 12 Monate, das kann sein 3 Jahre. Das nutzt jetzt alles nichts, wenn ich all diese Daten noch nicht habe, weil ich muss erst mal wissen, sind die Antikörper, die der Körper produziert, auch schützend vor einer Zweitinfektion? Sind diese und dann wie viele Prozent in der Bevölkerung produzieren diese Antikörper und wie lange sind dann sozusagen bei den meisten Menschen diese Antikörper auch vorhanden? Das ist einmal die Grundlage, die wissenschaftliche Grundlage. Da ist man natürlich momentan intensiv am Forschen und woran man auch intensiv am Forschen ist, sind sozusagen diagnostische Möglichkeiten, sogenannte serologische Tests oder Antikörpertests, um das Vorhandensein oder das Vorliegen dieser Antikörper im menschlichen Körper auch nachweisen zu können. Hier ist, wenn alles sozusagen so läuft, wie man sich's vorstellt, mit einer ersten Antwort Ende April oder Anfang Mai sozusagen auch von den europäischen Zulassungsstellen und von der österreichischen Bundesregierung zu rechnen, dass man sagt, welche Antikörpertests sind verlässlich genug, um anzeigen zu können, dass diese Person auch wirklich diese Erkrankung durchgemacht hat und dass es nicht eine Kreuzpositivität mit einer anderen Erkrankung ist, die sozusagen entweder durch andere humane Coronaviren oder durch andere Viruserkrankungen, die halt aus irgendeinem Grund im Labor mit diesen Antikörpertests kreuz reagieren könnten. Das ist einmal das eine. Das heißt, hier weiß man noch nicht, welche Antikörpertests, die momentan entwickelt werden, gut genug funktionieren, um auch diesen Zustand der durchgemachten Erkrankung nachweisen zu können. Das zweite ist, man muss dann auch noch unterscheiden, ob diese Antikörpertests auch sagen können, es liegt eine ausreichende Immunität vor. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, ob ich jetzt Abstand halten muss und so weiter und ob ich Hände schütteln soll, dann ist die Frage sehr einfach natürlich aus derzeitiger Sicht zu beantworten. Ja, weil ich momentan nicht mir sicher sein kann, sozusagen, dass diese Person nicht trotzdem noch empfänglich ist oder eine zweite Mal Virus aufnehmen kann und auch wieder aufnehmen kann, auch wenn es zum momentanen Zeitpunkt sehr, sehr unwahrscheinlich ist.
Aber das heißt, die Antwort wäre eigentlich, man sollte sich weiterhin an alle Maßnahmen halten, auch wenn man schon ein Covid-Genesener ist. Also man sollte weiterhin den Sicherheitsabstand einhalten, nicht unbedingt die Hände schütteln und all diese Dinge tun. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Das ist richtig. Das sind die momentanen Handlungsempfehlungen. Und was man sozusagen auch da anmerken kann, dass es ja auch in der Öffentlichkeit keinen Sinn macht, sozusagen zu unterscheiden, wenn ich jetzt mit jemandem mich begegne, also im öffentlichen Raum. Im privaten Raum ist es wieder was anderes. Wenn ich sozusagen habe eine Familie und ich weiß, wir hatten alle diese Erkrankung durchgemacht, dann gilt innerhalb dieser Familien, ich nenne es jetzt Familienkohorte, sozusagen, da gelten dann andere Regeln. Aber wir reden jetzt vom öffentlichen Raum. Beim Anstellen am Supermarkt oder vor dem Postamt oder vor der Apotheke muss sich natürlich jeder gleich verhalten. Da kann ich nicht unterscheiden und sagen, ich hatte Corona und ich, ich brauche jetzt nicht mehr den Meter Abstand halten. Das ist erstens mal nicht durchzuführen in einer geregelten Art und Weise. Und worauf ich schon auch hinweisen möchte, dass natürlich jede Art der Differenzierung von Personen aufgrund eines Krankheitszustandes oder auch jetzt aufgrund eines Immunzustandes sozusagen zu einer möglichen Stigmatisierung von Personen aufgrund von einer Krankheit kommt. Und das gilt es natürlich auf alle Fälle zu verhindern. Weil man soll nicht sozusagen eine Infektion oder auch dann nur die Auswirkungen einer Infektionskrankheit dazu benutzen, um Menschen und Personen in zwei Klassen zu unterscheiden und damit die eine oder auch die andere Gruppe zu stigmatisieren.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, weil Sie gesagt haben, innerhalb der Familie könnten andere Regeln gelten, wenn jetzt tatsächlich die ganze Familie das Virus durchgemacht hat, erwiesenerweise, also wo das auch mit einem sogenannten PCR-Test bestätigt wurde, dass alle Familienmitglieder Covid-positiv waren und dann wieder genesen sind, dann könnte man sich quasi wieder ein ganz normales Familienleben führen, würde man dazu raten.
Wenn diese Mitglieder der Familie zuvor schon alle zusammen waren. Das heißt, das gilt natürlich nicht, wenn ich jetzt, sagen wir, zwei Eltern hatte und während die zwei Eltern erkrankt waren und isoliert waren, waren ihre Kinder in Wien am Studienort und kommen jetzt zurück, dann hätte man natürlich wieder neu eingebrachte Mitglieder in der Kohorte, die sozusagen wieder das Virus bringen oder holen könnten sozusagen. Aber die damals während der Erkrankung zusammen waren, die sind natürlich untereinander eine Kohorte und bleiben so.
Alles klar. Gut, wichtig gilt natürlich für den öffentlichen Raum, wie Sie gesagt haben, dort gelten für alle, also Genesene wie noch nicht Infizierte, die gleichen Regeln und da sollte man sich auch weiterhin an all diese Regeln halten. Das war's für heute mit unseren Leserfragen. Ich sage an dieser Stelle noch einmal, wenn Sie Fragen an Dr. Haas haben, dann schreiben Sie bitte mir. sonja.krause@kleinezeitung.at ist meine Mailadresse. Das ist quasi der direkte Draht zu uns hier in den Podcast. Herr Dr. Haas, ich sage wieder einmal vielen Dank für Ihre Expertise und Ihre Zeit. Den Hörern vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.